Ich bete noch kurz und dann starten wir los. Vater im Himmel, wir danken für diese gemeinsame Zeit und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen und dass du dich einfach selber offenbart hast durch dein Wort. Und wir wollen uns jetzt darüber Gedanken machen und wir beten so sehr, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen, dass wir ermutigt werden, gestärkt werden, vielleicht auch korrigiert werden. Dass du uns einfach segnest. Amen. So, treffen sich drei Typen. Okay, sagt der Erste, boah, ich habe ja schon erzählt, ich habe so ein paar Schwierigkeiten und ich wusste nicht so ganz, wie ich damit zurechtkomme. Ich stehe so ein bisschen auf der Stelle, ich weiß jetzt aber, wie ich damit weiterkomme. Und zwar habe ich rausgekriegt, ich muss einfach nur die negativen Erfahrungen in meiner Kindheit verarbeiten, überwinden und dann werde ich das Leben in den Griff kriegen. Dann werde ich die Probleme, die ich gerade habe, überwinden. Ja, sagt der andere. Nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also, ich finde, man muss die Dinge hier im Leben jetzt und im Hier angehen. Man muss sich den Sachen direkt stellen und du brauchst einfach. Das ist meine Meinung, du brauchst einfach Disziplin, ja, und du musst einfach gucken, dass du dich von diesen ganzen Dingen, die es hier gibt, einfach ja, zurückziehst. Es gibt so viele Dinge, die dich ablenken, und dass du dich einfach von allem, was mit dieser Welt zu tun hat, zurückziehst. Und dann hast du nicht diese ganzen negativen Einflüsse und dann merke ich bei mir ganz klar, das wird besser. Also ich esse zum Beispiel kein Fleisch mehr, ich esse keine Süßigkeiten mehr, ich schlafe auf dem Boden, weil ich merke einfach, dieses gemütliche im Bett schlafen, das lenkt mich einfach ab vom Wesentlichen und ich komme so weiter. Es geht mir damit am besten. Ja, und wie machst du das so? Du hast noch gar nichts gesagt. Was machst du so mit deinem Problem? Wie gehst du damit um? Ich rede mit ihnen. Du redest mit deinem Problem. Nein. Ich rede mit den Engeln. Sie weisen mir den Weg und geben mir Kraft für das, was ich tun soll. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es spiegelt ein bisschen die Situation wider, wie sie vielleicht in der Gemeinde der Kolosser gewesen ist. Weil da war es so, die Kolosser hatten jede Gemeinde einfach angefangen mit dem Herrn. Und ja, irgendwie bestanden sie in der Gefahr, dass sie irgendwelche seltsamen Wege einschlagen, dass sie Alternativen suchen, weil sie vielleicht auf der Stelle stehen geblieben sind. Und sie haben sich einfach, manche haben sich mit Engeln beschäftigt, manche haben sich mit Askese beschäftigt und manche mit Philosophie oder Psychologie und haben einfach verschiedenste Dinge probiert, um irgendwie weiterzukommen. Und ja, vielleicht hat ihnen das nicht mal ausgereicht oder sie haben auch einfach vergessen, was sie in Jesus eigentlich geschenkt bekommen haben. Und ja, ich glaube, das ist für uns immer eine aktuelle Sache, immer ein aktuelles Problem. Oder wir bleiben oft stecken und wir sind auch in der Gefahr, irgendwelche komischen Alternativen zu suchen. Gestern habe ich noch von meinem Bruder gehört, hat in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass er dieses Wochenende einen Kurs belegt hat. Zum Thema inneres Kind. Also da geht es dann irgendwie um irgendwelche Verarbeitungen der Vergangenheit und das wäre total genial gewesen. Und es gibt ja viele Angebote und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe auch schon mal, wenn ich irgendeine Schwierigkeit hatte, kam mir zum Beispiel in den Sinn, das zu googeln. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber wir sind einfach geprägt. Oder es gibt einfach viele Angebote und wir suchen einfach Lösungen. Und leider ist es nicht immer unsere erste Adresse, dass wir das versuchen mit dem Herrn Jesus zu machen oder unser Vertrauen zu 100% in ihn legen. Und wir wollen uns mit dem Kolosserbrief beschäftigen und in den ersten 14 Versen erinnert Paulus einfach die Kolosser an Gottes Wirken und seine Ideen in Bezug auf ihr Glaubenswachstum. Und ich möchte jetzt einfach mit dem Text anfangen. Und zwar lese ich gerade die ersten zwei Verse, die Einleitung, möchte die aber eigentlich jetzt überspringen. aber lesen möchte ich sie trotzdem. Da heißt es in Kolosser Kapitel 1, Vers 1, Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, Timotheus, der Bruder, den heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolosse sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also das ist Paulus Standardgruß, der ist sogar sehr Standard, also da gibt es auch kaum Besonderheiten in Bezug auf andere Briefe. Und dann fährt Paulus direkt fort. Und das Interessante ist, dass er jetzt wirklich als allererstes seinen Blick auf den Beginn des Glaubenslebens der Kolosser legt und sie daran erinnert, wie bei ihm alles angefangen hat. Und da möchte ich jetzt die Verse 3 und 4 erstmal lesen. Da heißt es, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit, indem wir vor euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Also Paulus hat mitbekommen, also der war ja selbst nicht in Kolosse, hat mitbekommen, dass da einfach Christen sind und hat gehört, boah, die sind total, haben total den starken Glauben und die haben eine besondere Liebe zu allen Heiligen. Und das hat ihn einfach gefreut. Und das ist das, worüber er immer wieder dankt, wo er sich drauf besinnt und was er einfach total als besonders ansieht. Und jetzt frage ich dich mal, wie das bei dir gewesen ist, als du gläubig geworden bist. Denkst du da ab und zu mal dran? Also mir fiel das auf vor einigen Tagen, dass ich da ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht habe, wie das eigentlich gewesen ist, wo ich gläubig geworden bin. Früher, also sehr viel früher, habe ich regelmäßig einfach mich daran erinnert und habe einfach Gott dafür gedankt, was er da gemacht hat und was passiert ist und habe immer wieder mir das vor Augen gerufen und einfach darüber gestaunt, was er mir bewirkt hat. Und bei mir gab es auch total starke Veränderungen und gerade als Beispiel kann ich auch diese Liebe zu allen Heiligen nennen. Das hat sich bei mir sehr stark gezeigt. Und zwar habe ich in einer Gemeinde, bevor ich gläubig gewesen bin, auch, sag ich mal, mit Teil gehabt. Und das war eine kleine Gemeinde mit vielen älteren Leuten und auch, ich sag mal, mit besonderen Leuten. So. Und als ich noch nicht gläubig gewesen bin, erinnere ich mich noch sehr, sehr gut daran, dass ich mal sonntags im Gottesdienst saß. Und dann habe ich mich so umgeguckt. Und habe gedacht, mit was für Leuten sitzt du hier eigentlich zusammen? Das sind ja voll die, ich sag's mal so, wie ich es damals gedacht habe, das sind ja voll die Versager hier. Das ist ja voll der die Zusammensammlung von komischen Leuten. Was machst du hier eigentlich? Und ich habe irgendwie, da habe ich auch ein Stück weit beschlossen, ich möchte damit irgendwie nichts mehr zu tun haben, weil das irgendwie komisch war. Ich denke mal, weißt du, 15, 16 oder sowas um den Dreh, vielleicht auch 17. Und da habe ich eigentlich zu den Gläubigen eine ganz negative Haltung gehabt. Und als ich dann mit 19 gläubig geworden bin, da habe ich plötzlich, war ich da mittendrin und habe die Geschwister geliebt und habe ihnen gedient und habe eine völlig andere Einstellung zu diesen Leuten gehabt. Und das hat einfach der Herr bewirkt. Und generell war mein Leben einfach davon geprägt, dass ich Gemeinschaft mit Gott gesucht habe. Und es hat sich total viel verändert und es hat sich total viel bewegt und Gott hat einfach in meinem Leben gewirkt. Und ich bin mir sicher, dass bei fast allen von euch das auch so gewesen ist, dass am Anfang völlige Freude und Veränderung da war. Und jetzt überlegt mal, seid ihr damals auf die Idee gekommen, nach irgendwelchen komischen Theorien zu suchen? Wer ist jetzt, sagen wir mal hier, der Cäsar zum Beispiel. Cäsar, bei dir ist das noch nicht so lange her. Als du gläubig geworden bist, ganz frisch, hat der Cäsar nach irgendwelchen philosophischen Ideen gesucht, um aus Veränderungen in seinem Leben zu haben? Oder hat er versucht, irgendwie mit übertriebener Askese und Enthaltung und Hungern und Fasten versucht, irgendwie vorwärts zu kommen? Glaube ich nicht. Wenn wir anfangen im Glauben, dann ist es einfach wir und Jesus und das funktioniert und läuft. Und wir denken über so etwas gar nicht nach. Aber ich glaube, wenn wir älter werden im Glauben, wenn es größere Schwierigkeiten gibt vielleicht, wenn unser Leben komplizierter wird mit Familie oder was auch immer, Beruf, dann kommen wir vielleicht eher auf die Idee, mal links und rechts zu gucken und zu suchen. Und Paulus erinnert die Kolosser hier an ihren Start. Und jetzt als nächstes erinnert er sie auch daran, was diese Veränderung einfach herbeigeführt hat. Wir lesen das in Vers 5. Da sehen wir den Grund, warum sich ihr Leben so verändert hat. Da heißt es, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt Frucht bringt und wachsen ist, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade in Gottes in Wahrheit erkannt habt. Also der Grund, warum die sich so verändert haben und warum die diese Liebe und diesen Glauben hatten, ist einfach, sie haben von der Hoffnung erfahren, die in Jesus ist, und das hat das bewirkt. Und ich glaube, diese Ausdruck Hoffnung müssen wir hier, glaube ich, noch ein bisschen genauer definieren. Und zwar heißt es hier, ist eine sehr schöne Formulierung, die Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmel. Und dann können wir ja mal fragen, was ist denn für uns aufgehoben in den Himmel? Was ist das, wo du und ich und alle Christen sich drauf freuen? Und das ist eigentlich der Herr Jesus. Das, worauf wir uns am allermeisten freuen, ist, dass wir beim Herrn Jesus sein können. Und er wartet auf uns, beziehungsweise wir warten auf ihn, dass er möglicherweise auch auf uns, auf die Erde kommt und uns zu sich holt. Und das ist diese Hoffnung, die wir haben. Jesus mit all dem, was dazugehört, das ist die Hoffnung, die im Himmel ist, auf die wir warten, nach der wir uns sehen. Und davon haben die Kolosse auch gehört, durch das Wort der Wahrheit, also durch das Evangelium, und haben das einfach verstanden und ihr Leben hat sich auf links gedreht, total verändert. Und hier legt der Paulus einfach nochmal Wert drauf, dass es nicht nur bei ihm gewesen ist, dass es irgendwie so ein Sonderfall gewesen ist oder ein Zufall, den man auf etwas anderes zurückführen kann, sondern er betont hier, dass dieser Prozess auch in der ganzen Welt passiert ist. Nämlich das ist in der ganzen Welt Frucht bringt und wachsen, das Evangelium in Vers 6. Also das Evangelium ist quasi wie Corona, ja. Das ist überall hingekommen, in der damaligen Welt, hat sich verbreitet, auch ganz leise, und hat einfach Frucht hervorgebracht und ist immer mehr geworden, immer größer, immer mehr Menschen haben sich bekehrt. Und das hat einfach eine gewaltige Wirksamkeit gehabt, dieses einfache Wort des Evangeliums, das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Hat einen immensen Effekt gehabt. Und ist ja auch klar, wir Menschen brauchen einfach Hoffnung, wir brauchen etwas, worauf wir zuarbeiten, wir brauchen einen Sinn, eine Perspektive, und ja, das, was hier auf dieser Welt angeboten wird, ist meistens einfach nur Schrott, bringt keine wirkliche Hoffnung, hört sich manchmal ganz nett an, aber es ist keine lebendige Hoffnung, keine sichere Hoffnung, keine Hoffnung, die Halt gibt. Und wir haben wirklich eine gewaltige Hoffnung, dass wir nach diesem ganzen verrückten Leben hier einfach bei Jesus sein können und dass wir diese Gewissheit haben können. Und das möchte, oder daran erinnert Paulus die Kolosser hier. Und um wirklich nochmal ganz klar auszuschließen, dass das auf irgendetwas anderes zurückzuführen gewesen ist, benennt er auch nochmal, wodurch sie es bekommen haben, das Evangelium, oder wie es zu ihnen gekommen ist, und zwar in Vers 7 und Vers 8. Da heißt es, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Also das lässt sich genau zurückverfolgen, diese Veränderung, auf den Moment, wo dieser Typ Epaphras da hingekommen ist zu den Kolossern und denen das Evangelium weitergegeben hat. Also es ist nicht durch irgendwas anderes gekommen, sondern ganz genau durch diesen Epaphras. Und der Epaphras, ist quasi der Patient Null von dem Coronavirus in Colossa. Also das kann man ganz genau zurückführen. So wie in Gangelt irgendwelche Leute auf einer Karnevalsveranstaltung gewesen sind, die aus China das Coronavirus mitbekommen hat und dadurch das sich verbreitet hat in der ganzen Gegend, so war der Epaphras der Typ, der dieses Evangelium in Kolossern verbreitet hat. Das ist irgendwie auch cool, denke ich darüber nach, dass sollten wir uns auch von dem Herrn erbeten, dass wir so jemand sein dürfen, der das Evangelium verbreiten darf. Ja, also Paulus möchte den vor Augen führen, was bei ihm passiert ist und wodurch das begründet gewesen ist. Nämlich durch die Hoffnung des Evangeliums. Ja, so jetzt hat der Paulus das klargestellt, sie an ihren Anfang erinnert, wo das hergekommen ist, wie das gewesen ist und dass einfach die Hoffnung total wirksam in ihnen gewesen ist. Und der Paulus weiß aber, dass das nur der Start ist. Das ist nur der Anfang. Und dabei darf es nicht bleiben. Gott hat höhere Ziele und er weiß das, aber er muss, glaube ich, auch die Kolosser auch daran ein bisschen erinnern. Und das möchte ich jetzt auch tun, nämlich in den nächsten Versen. Es soll nicht nur bei Glaube und Liebe bleiben, sondern es muss immer weitergehen. Und hier kommen wir zu Vers 9. Also er redet jetzt im zweiten Abschnitt redet er darüber, was jetzt noch weiter mit den Kolossern passieren soll, was Gott mit ihnen möchte. Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, vor euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Also zuerst dankt Paulus, was damals passiert ist, und dann sagt er jetzt, von dem Tag an habe ich auch nicht aufgehört, auch für euch zu beten, dass es weitergeht, dass noch mehr passiert. Und das Interessante ist sein Gebetsanliegen, das er hier hervorbringt. Und zwar, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Also wir sollen verstehen, was Gottes Wille ist, kapieren, was Gott möchte. Und dann in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Also das ist ganz stark betont, dass wir irgendwie eine geistliche Sichtweise bekommen müssen, ein Verständnis von Gottes Willen, von der Art und Weise, wie er denkt und Dinge sieht. Das ist hier ganz betont. Und ich finde das sehr wichtig, oder nicht, ich finde das sehr wichtig, das ist sehr wichtig, weil bei uns Christen, oder ich sage es anders, manchmal habe ich das Gefühl, dass das nicht unbedingt so als wichtig erachtet wird. Oder unbewusst nicht als wichtig erachtet wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war mal bei einem Bekannten zu Besuch und der hat irgendwie ein paar aus der Gemeinde oder auch nur er, ich weiß es nicht mehr, hat einen Büchertisch gemacht. Und ich war, glaube ich, in Karlsruhe. Also genau. Und ich war da eine Stunde bei ihm dabei und in der ganzen Stunde ist, glaube ich, nur, das war auf so einem Marktplatz oder sowas, in der ganzen Stunde ist nur eine Person gekommen, obwohl da tausend Leute vorbeigegangen sind und die hat was drauf geguckt auf den Tisch und dann ist wieder weggegangen, weil da alles einfach nur drauf lag. Da konnte man gar nichts erkennen. Da waren 3 Millionen Bücher, verschiedene, unsortiert, noch nicht mal nach Themen. Und das war einfach ein Chaos. So. Und dann habe ich mit ihm darüber geredet. So, das ist ja nicht so motivierend und so, wenn nicht so viele kommen. Und dann sagt er, ja, Hauptsache ist doch, dass wir treu sind, dass wir es treu machen. Okay, ist natürlich richtig ein Stück weit. Aber ich glaube, wir sollen auch gucken, wie wir die Dinge machen. Paulus sagt hier, versucht zu verstehen, wie Gott möchte, dass die Dinge umgesetzt werden. Oder andere Formulierung, die man hört, ist, wichtig ist, dass wir überhaupt was machen. Generell. Oder Hauptsache, das Herz stimmt. Das ist alles richtig. Ich glaube, das ist super wichtig, dass das Herz stimmt. Aber wir sollten nicht dabei bleiben, sondern wir müssen auch Verständnis immer mehr von Gottes Gedanken und Willen kriegen, damit wir nicht immer alles gleich machen, sondern auch die Dinge, die vielleicht nicht optimal laufen, die wir nicht richtig umsetzen und nicht richtig verstehen, dass sie sich verbessern. Das hört sich vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen komisch an, aber ich gebe euch mal ein richtig blödes Beispiel. Und zwar stellt euch mal Michi und Dina als Rentner vor, okay? Nach 60 Jahren Ehe, okay? Dann sind die ungefähr ein bisschen über 80. Beide sind noch sehr rüstig, okay? Die Kinder sind schon lange aus dem Haus. Mich und Dina sind immer noch zusammen und total verliebt. Und die gehen einfach sehr, sehr gerne wandern. Und dann sind sie wieder mal am Wandern in der Warner Heide und haben die einzige Parkbank gefunden, die es in der Warner Heide gibt. Und machen eine Pause und sind schon was länger unterwegs. Und dann sagt die Dina zu mich, Michi, ihre Augen funkeln schon vor Begeisterung. Ich habe hier was eingepackt, was gut ist. Und dann kramt sie im Rucksack und Michi ist schon ganz gespannt, was Dina rausholt. Und dann zaubert sie aus ihrem Rucksack eine Banane.
Ich wusste es.
So, für alle, die es nicht wissen, Michi hasst Bananen. Und wenn ich jetzt hier eine Banane auspacken würde, würde der Michi wahrscheinlich in seiner Wohnung noch in die andere Richtung laufen, von hier aus gesehen, weil er den Geruch nicht ertragen kann. Und dann kann man auch sagen, ja, Hauptsache, die Dina ist treu. Natürlich ist das gut, dass die Dina, die 60 Jahre lang treu gewesen ist, aber es ist, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn die Dina in den 60 Jahren verstanden hätte, dass Michi keine Bananen und auch keine Mandarinen und noch viele andere Dinge nicht mag und dass er vielleicht auf After Eight oder keine Ahnung was steht. Ist ein ganz blödes Beispiel, aber zeigt, es geht darum, dass wir nicht nur irgendwas machen, sondern dass wir auch unser Gegenüber, nämlich Gott, versuchen zu verstehen und erkennen sollen, was die Gedanken sind, die er hat. Wir sollen auch dazu hören und lernen. Und Glaube und Liebe sind gut, wichtig, aber die müssen halt auch einfach durch Weisheit ergänzt werden, immer mehr. Und das ist ein Prozess. Und ich möchte das nochmal betonen und eine Parallelstelle lesen, und zwar aus Hebräer 5. Schreibt das mal bitte auf. Hebräer 5, lese ich mal ab Vers 12. Da lesen wir, denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Ausbrüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise ist aber für die Erwachsenen oder für die Vollkommenen in der Fußzeile, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Also hier wird gesagt, dass das Kriterium von reifen Gläubigen, von erwachsenen Gläubigen, ist, dass sie gut und böse unterscheiden können. Und vielleicht sagst du jetzt, oder manche Leute, da ist ganz klar, es gibt gut und böse, schwarz-weiß, alles ganz einfach. Die wissen immer genau, was richtig ist und haben gewisse Kategorien. Aber ich glaube, hier bedeutet, es ist schon sehr herausfordernd, eigentlich in diversen Lebenssituationen zu gucken, was ist jetzt wirklich das Beste? Was ist jetzt, wie machen wir es am besten? Was ist gut? Was ist nicht so gut? Und was ist vielleicht auch schlecht? Das braucht ganz viel Weisheit. Und das ist etwas, was wir, was Paulus sagt, was wir hier auf jeden Fall brauchen, wo er für betet, was uns, glaube ich, auch ein wichtiger und richtiger Wunsch sein sollte, dass wir Erkenntnis Gottes Willens bekommen. Und ich fand das ganz cool am Dienstag im Hauskreis, da ging es um die Bundeslade, die in den Jordan geht. Und da war ein ziemlich cooler Gedanke, ich glaube von Burkhard war der, dass die Lade einen ganz großen Abstand haben sollte, wahrscheinlich, oder es ist eine Idee, oder nee, steht da sogar, dass alle die Lade sehen können. Also es ist nicht so, dass irgendjemand, also die Lade geht voraus, dann rennt der Josu hinterher und alle rennen den Josu hinterher, sondern dass die Lade so weit vorweg geht, dass alle die sehen können und jeder selber seine Orientierung auf der Lade hat, also selber der Lade nachfolgt. Und wir sollen selber auch geistliches Unterscheidungsvermögen haben und selber dem Herrn nachfolgen und nicht uns an irgendwelchen Menschen hängen, dass irgendjemand was sagt und wir machen es einfach so oder wir lesen einfach nur William McDonald-Kommentar und machen alles so, sondern wir müssen selber unsere persönliche Beziehung zum Herrn haben, selber in der Schrift forschen und eine Erkenntnis von Gottes Willen bekommen. Und da möchte ich euch auch zu ermutigen, das immer wieder zu tun und Gottes Gedanken erforschen und kennenlernen zu wollen. Weil das brauchen wir, um in Vers 10 würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Wenn wir Gott nicht zuhören und der nicht in der Bibel lesen und darauf achten, was da steht, wirklich wissen wollen, was er möchte, forschen, dann werden wir nicht wandeln zu allem Wohlgefallen. Das ist ein wichtiges, ein grundlegendes Kriterium dafür, ein Schlüssel. Und das Coole ist hier, wie dann dieses, was eigentlich Gott von uns möchte, da Paulus als Perspektive für die Kolosse hat, ist, dass sie in jedem guten Werk Frucht bringt und wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freude. Ich wiederhole nochmal, also um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, und dann in jedem guten Werk Frucht bringt und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Also ich finde in diesem Satzgebilde ist eine extreme Dichtheit drin. Und wenn wir uns das vorstellen, ein Leben, was Frucht bringt, ist in jedem guten Werk, wo Wachstum ist, wo Kraft da ist, wo in Schwierigkeiten ausharren und dazu noch mit Freuden ist, das ist irgendwie gewaltig. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns irgendwie wünscht für sich selber und begehrt. Und das ist auch Gottes Plan für unser Leben. Das finde ich total ermutigend, dass er uns nochmal hier darauf hinweist, dass so ein Leben von uns einfach drin ist und ja, dass da von seiner Seite alles bereitsteht. Was hier natürlich noch betont ist, dass dafür die Erkenntnis Gottes notwendig ist. In Vers 10 steht das. Also in jedem guten Werk Frucht bringen und wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Und da sind wir wieder beim Thema von gerade. Wir wollen Gott erkennen und das geht nur, wenn wir ihn suchen und sein Wort suchen. Und zu diesem, sag ich mal, überfließenden Leben oder diesem reichen Leben wollte ich auch noch sagen, dass es natürlich auch ein Stück weit eine Sache der Verhältnismäßigkeit ist, was das für jeden Einzelnen konkret dann bedeutet. Ich glaube, es hat auch immer damit zu tun, dass wir unterschiedliche Voraussetzungen haben. Wir vergleichen uns immer gerne und wir denken, boah, der hat einfach ein viel krasseres Leben als ich, da passiert viel mehr und der schafft alles und so weiter. Und vielleicht demotiviert das uns oder macht uns vielleicht auch neidisch. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass einfach wichtig ist, dass es eine Veränderung gibt, dass Gott das bewirkt. Und wenn ich wenn ich ein Mensch bin, der in meiner Kindheit nur verprügelt wurde, immer nur alleine war und irgendwie vielleicht auch gewisse Drogen genommen habe oder so weiter, dann ist das eine andere Voraussetzung als jemand in einem völlig geistliches Haus aufgewachsen ist, wo nur Liebe war und wo er einfach sehr viel mitbekommen hat. Dann müssen wir gucken, dass wir uns nicht demotivieren lassen. Aber ich glaube, in uns allen möchte Gott das bewirken, dass wir Frucht bringen, wachsen, gekräftigt sind und auch Schwierigkeiten mit Freuden und Ausharren durchstehen können. Und ja, das ist natürlich, denkt vielleicht der ein oder andere von euch jetzt, boah, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn so ein Leben erreichen? Das ist ja eine riesen Latte oder ein Maßstab, den ich gar nicht erreichen kann. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt sehen, dass Gott diese Perspektive für unser Leben nicht einfach in einem luftleeren Raum hingestellt hat, sondern dass er in den nächsten Versen auch dafür einen Rahmen gibt und uns motiviert und uns zeigt auch, was er dafür getan hat. Und da gucken wir uns jetzt noch die letzten drei Verse an. Da heißt es nämlich, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Also der Eckes und ich, wir haben beide ungefähr zur gleichen Zeit unsere Arbeitsstelle gewechselt. Das war ganz interessant, weil wir dann ähnliche Dinge durchlebt haben oder als wir uns darüber unterhalten haben, uns einfach ganz gut nachvollziehen konnten oder verstehen konnten. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch, wo es darum geht, also hatten wir beide, glaube ich, die Stelle schon bekommen. Dann haben wir uns darüber unterhalten, dass wir Sorge haben, ob wir überhaupt das, was da an Anforderungen bei der neuen Arbeitsstelle an uns gestellt ist, ob wir das auch, ob wir das auf die Reihe kriegen. So, wir haben natürlich unser Bewerbungsgespräch gehabt oder wir haben erstmal Unterlagen geschickt, die waren schon mal okay. Dann hatten wir ein Bewerbungsgespräch, da konnten wir auch das zufriedenstellen, die Erwartungen, aber das ist ja alles nur, sag ich mal, mehr oder weniger Show. Und da ist die Frage, wie man sich da verkauft. Und die Frage ist dann, wenn es dann wirklich geht um das praktische Arbeiten oder die Tätigkeiten, die da sind, bin ich dafür geeignet? Kriege ich das überhaupt auf die Reihe? Habe ich die Voraussetzung dafür? Dann ist das natürlich noch was anderes. Das wird sich erst dann herauskristallisieren. Und bei mir weiß ich das immer noch nicht so ganz. Aber was ich weiß ist, also ich weiß nicht, ob ich dafür geeignet bin und tüchtig bin, aber was ich weiß ist, dass der Herr Jesus uns fähig gemacht hat für dieses neue Leben. Das steht nämlich hier schwarz auf weiß und das ist viel wichtiger. Ich lese das nochmal vor, in Vers 12. Der uns fähig oder auch anders mit Fußnote tüchtig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Also die Voraussetzungen von Gott sind gegeben, dass wir dieses Anteil haben können an diesem Erbe. Und das ist einfach total ermutigend und schön, dass keiner von euch irgendwie zu schlecht ist oder ihm irgendwas fehlt oder der zu ungenügend ist und gewisse Voraussetzungen nicht mitbringt, sondern der Vater hat uns alle fähig und tüchtig gemacht, daran teilzunehmen. Und hier wird ja auch, ist eine interessante Formulierung, oder hier in diesen letzten zwei Versen sind mehrere sehr interessante Formulierungen. Und hier steht ja, tüchtig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Also nicht im Licht, sondern in dem Licht. Und ich glaube, dass er sich auch auf das bezieht, was vorgesprochen wurde. Und da ging es ja um die Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht und die Erkenntnis Gottes. Und das ist der Bereich des Lichts, in dem wir jetzt sind, wo wir Gott erkennen können, seine Gedanken verstehen können. Und das ist einfach die Grundvoraussetzung, die wir brauchen. Weil wenn wir Gott erkennen können und verstehen können, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und das haben wir jetzt. Und der Jesus hat uns, oder Gott, der Vater hat uns errettet, Vers 13, aus der Gewalt der Finsternis. Also hier ist nochmal die Gegenüberstellung, jetzt Licht, früher Finsternis. Da haben wir gar keinen Plan gehabt, gar nichts gesehen, nichts verstanden, waren verblendet, konnten Gott nicht sehen, nicht erkennen und auch nicht wissen, was er möchte. Und daraus sind wir gerettet worden. Und das war auch irgendwie etwas, was, ja, also hier steht, gerettet aus der Gewalt der Finsternis. Also wir waren da irgendwie unterdrückt, beherrscht von, wir waren geknechtet und daraus sind wir befreit worden. Wir sind jetzt in einen anderen Machtbereich versetzt worden, Vers 13b, nämlich in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich finde das sehr spannend, dass hier an dieser Stelle nicht für unsere Veränderung nicht nur eine persönliche Komponente steht. Das muss ich jetzt besser erklären. Es gibt Stellen, wo steht, ihr seid jetzt neu gemacht und jetzt macht was draus. Du bist jetzt neu gemacht und jetzt lebst du. Also du bist gefragt, du stehst jetzt da, Gott hat deine Voraussetzungen, deine persönlichen Voraussetzungen geändert und jetzt leg los. Aber hier ist das ganz anders beschrieben. Und zwar, hier wird eher beschrieben, wem wir vorher unterstellt waren und wem wir jetzt unterstellt sind. Das heißt, wir waren unter der Gewalt der Finsternis. Und jetzt sind wir in einem anderen Machtbereich, nämlich in dem Machtbereich von Jesus Christus. Und es kommt dann auch darauf an, das gibt ganz andere Voraussetzungen, sag ich mal so. Stell dir vor, du bist ein Agent und du kriegst eine Aufgabe und dann bastelst du dir eine Waffe, ja, vielleicht einen 3D-Drucker, du trainierst irgendwie ein bisschen, guckst irgendwie bei YouTube ein paar Videos, machst dich körperlich fit, auch mental fit, du versuchst irgendwie Mut anzueignen und reißt dich zusammen und versuchst irgendwie dich auf Kurs zu bringen, damit du für diese Aufgabe vorbereitet bist. Aber es ist was ganz anderes, wenn du diesen gleichen Auftrag kriegst und hinter dir ein gewaltiger Geheimdienst steht, der gewaltige Mittel zur Verfügung hat, der Informationen hat, der dich mit Waffen, mit Ausbildung, mit Training oder auch mit Schutz ausrüsten kann, damit du deine Aufgabe ausführen kannst. Und das ist nämlich hier auch der Punkt, wir sind als Christen nicht einfach jetzt, ja, du hast jetzt bekehrt, mach was, leg los, sondern wir sind auch jetzt in einem anderen Herrschaftsbereich drin, der einfach auf unserer Seite ist, in dem wir unterstellt sind und der mächtiger ist, auch als diese Gewalten, wo wir vorher drin waren. Und da wird es auch noch im Weiteren wird Paulus noch öfters drauf eingehen. Und das ist irgendwie auch eine Ermutigung, dass wir jetzt im Reich des Sohnes seiner Liebe sind. Und da ist auch wieder so eine Formulierung, wo man drüber stolpert, nämlich das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und ich weiß nicht genau, was es heißt, aber was ich weiß, ist, dass Jesus Sohn, Gottes Sohn eigentlich seine Liebe verkörpert. Und deswegen ist es ein Reich der Liebe. Weil sein Sohn ist Liebe und er liebt uns, der Sohn. Und deswegen ist in diesem Reich des Sohnes seiner Liebe einfach ganz viel Liebe. Und das finde ich total schön, weil es im Weiteren auch darum geht, dass wir eigentlich Feinde Gottes sind. Ich lese es noch aus Vers 21. Kolosser 1, Vers 21. Da heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, und so weiter. Also diese Feinde hat er einfach in das Reich seiner Liebe reingeholt und durch diesen Prozess haben wir Erlösung bekommen und Vergebung der Sünden und das sind jetzt die Voraussetzungen, dass wir dieses Leben leben können. Und ja, als nächstes geht Paulus dann darauf ein, wer dieser Herrscher, dieses neue Oberhaupt jetzt ist, guckt das genau, nimmt das genau unter die Lupe. Und hier machen wir aber dann erstmal eine Unterbrechung. Damit geht es beim nächsten Mal weiter und ich möchte euch einfach motivieren, dass ihr euch einfach nochmal daran erinnert, wie war das bei euch am Anfang? Was ist passiert? Wie hat Gott gewirkt? Es war so einfach und unkompliziert, das wird euch ermutigen. Und Gott hat euch einfach tüchtig gemacht und fähig gemacht, dass es einfach weitergeht, dass ihr weiter wächst und bleibt nicht stehen, wo du bist. Nimm das in Angriff und versuch mit seiner Hilfe weiterzugehen. Das ist das, womit Paulus die Kolosser ermutigen will und die Ermutigung, die wir auch brauchen.